Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend und hallo. 280 Zeichen. Twitter ermöglicht mehr Wort.
Viel Aufregung. Facebook testet weniger Medieninhalte.
Hintergrundwissen. So funktioniert der Newsfeed von Facebook.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Georg Maskolo. Er leitet den Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Gemeinsam mit vielen anderen Reportern hat er die sogenannten Paradise Papers aufgedeckt. Und er sagte bei den Kollegen des Deutschlandfunks dazu, Zitat:
Auch in diesem Fall war es wieder sehr gut, viele erfahrene Kollegen, die New York Times beispielsweise, an Bord zu haben und diese Recherchen gemeinsam voranzutreiben. Wir tauschen uns dann über einen langen Zeitraum eng aus, sprechen darüber, was gehört veröffentlicht, was gehört weiter unter Verschluss.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Daniel Fiene.
Dieses Projekt ist ein gutes Beispiel für Zusammenarbeit. 13,4 Millionen Dokumente. Die sind analysiert worden, obwohl die Arbeit auf die Schultern von 400 Journalisten in 67 Ländern verteilt wurde. Da hat die Arbeit am Ende doch noch ein Jahr gedauert. Aber hier geht es meiner Meinung nach um mehr, um die Verantwortung, was veröffentlicht wird und was nicht. Eine falsche Entscheidung kann zu einer öffentlichen Vorverurteilung von Menschen führen, die vielleicht nichts Falsches gemacht haben. Wird hier eine falsche Entscheidung von den Medien getroffen, zerstört dies auch ein weiteres Stück der Vertrauen in die Medien. Es ist also gut, dass diese sensiblen Entscheidungen nicht nur von einer Person oder einer Redaktion getroffen wird, sondern von vielen erfahrenen Journalisten weltweit. Dies zeigt nicht nur Unabhängigkeit und Ausgewogenheit, sondern kann aus Leser- und Nutzerperspektive auch das Vertrauen in Medien wieder ein Stückchen stärken.
Deutschlandfunk Nova.
Das Medienmagazin ohne Zeichenbegrenzung.
Wann haben wir hier eigentlich in der Sendung das letzte Mal über Twitter gesprochen? Ich weiß es nicht. Ist aber, glaube ich, auch egal, denn es waren vermutlich am Ende sowieso keine guten Nachrichten. 2013 ist Twitter an die Börse gegangen und seitdem geht es im Grunde eigentlich nur noch wirtschaftlich bergab.
Ich hatte was Schönes letztens. Wir haben hier mit unserem Was mit mir in Twitter-Account letztens die 10.000 Follower geknackt. Das hat mich gefreut.
Das war eine sehr gute Nachricht. Gut, dass wir darüber auch noch gesprochen haben.
Aber bei den Usern, da ist es vielleicht ähnlich. Vielleicht noch kein Sturzflug des Twitter-Vogels, aber Begeisterung, die sieht ja anders aus, außer bei Donald Trump vielleicht. Haben wir uns mal die jüngste ARD-ZDF-Online-Studie vor einem Monat angezeigt und Twitter stagniert bei den Nutzerzahlen sogar eher leicht rückläufig. Nur 3% der Deutschen sind auf Twitter unterwegs. Bei Instagram und Snapchat ist das deutlich mehr. Aber das soll jetzt besser werden.
Ich würde sagen, warten wir es ab. Twitter, sagen wir mal so, hat es auf jeden Fall mal in dieser Woche mal wieder in die Nachrichten und auch in die eigenen Trending-Topics geschafft. Unter dem Hashtag Twitter280 oder auch Hashtag 280 Zeichen, da gab es eine lebhafte, ja, und ich finde auch teilweise amüsante Diskussion über den Kurznachrichtendienst und dessen Zukunft.
Das war ganz interessant, wenn man sich das mal so anschaut. Es war ja schon länger bekannt, dass Twitter die strikte Begrenzung auf 140 Zeichen überdenkt und in den vergangenen Monaten gab es mit ausgewählten Usern bereits Tests mit einer Verdopplung der zur Verfügung stehenden Zeichen und ab sofort gilt für alle User, es gibt mehr Platz. 280 ist das neue 140. Und weißt du, Herr Pähler, wo ich das erfahren habe?
Nein, wo? Bei Twitter?
Nee, ich habe das im Radio gehört.
Echt?
Ich bin ja gerade diese Woche in Hamburg und da habe ich morgens Radio Hamburg gehört, so John Mendt, wie man das so macht. Und da kam in den Hauptnachrichten frühmorgens, dass Twitter die Zeichenzahl vergrößert. Und ich dachte so, was?
Naja, dann ist es jetzt also soweit. Und sozusagen eine kleine Nebenänderung, die es auch noch gibt. Früher gab es ja diesen Ticker, der immer genau runtergezählt hat, wie viele Zeichen du noch hast. Das gibt es jetzt ja nicht mehr. Es gibt nur noch so eine kleine Kreisgrafik, die so ungefähr anzeigt, wie viel Platz denn eigentlich jetzt bereits verbraucht ist. Also die Zeichenzahl, die verliert vordergründig jedenfalls bei Twitter doch so ein bisschen an Bedeutung.
Dabei wusste Twitter ja eigentlich aus früheren Diskussionen, dass viele User sehr an dieser 140-Zeichen-Grenze hängen. Warum hat sich das Unternehmen dann jetzt trotzdem entschieden, diese Begrenzung abzuschaffen?
Ja, also wenn man in die offiziellen Erklärungen guckt, dann gibt es im Wesentlichen so drei Gründe. Der Hauptgrund ist, Twitter will es den Usern einfacher machen. Und in einem offiziellen Statement sagen sie dazu, dass es eben für viele Nutzer eine Herausforderung sei, ihre Gedanken in 140 Zeichen auszudrücken. Und das Feedback aus der von dir gerade ja genannten Testphase, das hätte eben ergeben, dass Nutzer sich mit der erhöhten Zeichenzahl zufriedener fühlen und da sie eben sich nun besser ausdrücken könnten und eben gleichzeitig auch gute Inhalte finden können. Das ist so der wesentliche Grund, den Twitter angibt. Zweiter Grund, Grund ist auch die Unterschiedlichkeit der Sprachen. Also zum Beispiel Deutsch, das sei eben eine Sprache, in der man tendenziell eben mehr Zeichen und Wörter braucht, um etwas zu beschreiben. Anders zum Beispiel als bei vielen asiatischen Sprachen. Ja, und passend dazu gilt übrigens auch für Chinesisch, Japanisch und Koreanisch weiterhin die 140-Zeichen-Grenze. Und der dritte Grund, aber der ist so ein bisschen hinten dran gehängt, finde ich, das ursprüngliche Limit von 140 Zeichen, das war ja so ein bisschen angelehnt an die 160 Zeichen der SMS. Aber im Grunde wäre das total willkürlich gewählt gewesen. Und mit dieser Willkür, da will man ja eben jetzt so ein bisschen aufhören.
Naja, das ist aber die große Frage. Ne? Kann man darüber streiten, ob die 280 Zeichen weniger willkürlich sind? Ja. Die 140-Zeichen-Begrenzung war ja bislang für Twitter so etwas wie die heilige Kuh, die da jetzt geopfert wurde. Ich glaube, das gefällt vielen bei Twitter ganz und gar
nicht.
Das stimmt.
Aber wobei, eigentlich finde ich es ja auch irgendwie komisch. Normalerweise meckern wir Menschen ja immer dann, wenn man uns was wegnimmt. Hier bekommen wir ja was dazu, sogar das Doppelte. Und trotzdem sind wir unzufrieden. Also viele jedenfalls. Was ich dann doch aber spannend finde, dass sich das gar nicht so sehr in Ärger und Wut irgendwie zeigt, sondern mehr so in Form von Humor und Witzen. Viele User, die nahmen Twitter vor allem eben auf Twitter selbst ordentlich aufs Korn. Und ein paar Beispiele, die haben wir auch hier mal hier so ausgedruckt aus meinen und deinen und sonstigen Timelines mal mitgebracht. Es gibt eigentlich unzählig viele, die Hashtags haben wir gerade genannt, aber ich habe mal beispielsweise Dennis Moore hat rausgegriffen, der twittert, ich kann jetzt unter jeden Tweet eine Bitte nicht ausdrucken Hinweis packen, also genau was ich gerade hier gemacht habe, also das verschwendet natürlich Platz, aber es ist möglich, ne?
Hast du Tweets ausgedrückt, Herr Pähler? Ja. Tobias schreibt, 280 Zeichen oder wie ich es nenne, Masterarbeit, auch sehr schön. So, den darfst du jetzt mal vorlesen hier, ja. Alter Beamte.
Ja, die Polizei München, die wir aus verschiedenen sozusagen Großlagen wissen, wir, die twittern viel und eifrig. Und die schreiben, endlich 280 Zeichen. Nun können wir vom Niederflurförderfahrzeugführer berichten, der mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine gegen den Betonstahl-Stangenbieger gefahren ist, nachdem er ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen links abgebogen war. Hashtag endlich keine Abkürzung mehr. Sehr nett, aber ich glaube, es gibt doch noch einige, mehrere, auch offizielle Twitter-Kanäle, die sich so ein bisschen Spaß rausgemacht haben, das Thema zu kommentieren.
Das Bundesinnenministerium. Endlich können wir alle Namen unserer Gesetzesentwürfe komplett ausschreiben.
Das zweifle ich übrigens immer noch an. Egal, was ich nett fand, waren die Kollegen von Arte, die twittern, wir bei Arte sind ja generell sehr aufgeschlossen gegenüber langen Formaten, die sich Zeit für das Publikum nehmen. Aber 280 Zeichen für einen Tweet, das ist ja so, als würden wir nicht bloß 3, sondern 6 Stunden bulgarisches Tanztheater mit gelben Untertiteln senden. Ja, also es hatten viele Leute ziemlich viel Spaß irgendwie so, zumindest auf der Ebene. Ja, bei vielen Usern, das ist glaube ich auch so eine Masche gewesen, sehr beliebt, Tweets, die quasi 280 Zeichen genommen haben und die sinnlos gefüllt haben. Ein Beispiel, wir erinnern uns, letzte Woche Thomas Knüver war unser Gast, auch er war einer von diesen Twitter-Nutzern. Er hat einfach mal das Wort Hatschi getwittert, allerdings absolut in die Länge gezogen mit ganz vielen A's eben, also bis er die 280 Zeichen voll hatte.
Weißt du, was richtig peinlich war? Nee. Gestern hat die kleine Zeitung zum Einjährigen von Donald Trump
das habe ich gesehen,
was getitelt. Der 140-Zeichen-Präsident. Tja, und dann war der schöne
Kommentar
dazu. Ist das mit
gedruckten Medien, ne?
Nichts ist älter als die Zeitung von heute. Das fand ich auch sehr schön. Ich habe aber so einen Medientweet da noch reingepackt. Mhm. Soll ich den noch kurz sagen?
Ja, mach das.
Twitter hat mehr Wort als so mancher Radiosender.
Das trifft nicht für Deutschlandfunk Nova zu, möchte ich an dieser Stelle mal betonen. Aber was ich auch finde, was so ein bisschen durchschwingt, trotz der ganzen Witze, und es ist ja auch irgendwie alles ganz lustig, spürt man doch so bei manchen mehr unterschwellig, bei manchen doch relativ direkt auch so eine Portion Wehmut. Ne? Also Kerstin Tieken, die hat gesagt, ich fühle mich wie damals, als wir in die größere Wohnung gezogen sind und nicht genug Möbel hatten. Also so ein bisschen so die Frage, was mache ich jetzt eigentlich mit den Zeichen? Irgendwie ist das alles noch ein bisschen befremdlich.
Ja, oder wir haben hier zum Beispiel auch noch den Chefredakteur von Gründerszene.de, Frank Schmiechen, der schreibt, der hat das, glaube ich, voll ausgekostet, er schreibt, was als Instrument der Verdichtung, Verknüpfung und des Austausches begann, wird jetzt zur Laberbude. 280 Zeichen machen einen Gedanken nicht wertvoller. Im Gegenteil, er wird eher entwertet. Twitter gibt freiwillig seinen Markenkern auf. Die wirtschaftliche Not muss gewaltig sein. Es ist dem Netzwerk noch immer nicht gelungen, seine Popularität in Umsätze zu transformieren. In Deutschland ist es mit der Popularität sowieso nicht so weit her. Twitter wird immer mehr zu einem Tummelplatz für Markenbotschafter und Medienleute. 280 Zeichen werden auch das nicht ändern.
Ich glaube, das hat er auf sozusagen seinem Blog geschrieben. Das war nämlich deutlich noch mehr als 280 Zeichen.
Ich war schon irritiert.
Ja, es war, sieht viel
Wer
aus. Ne?
Für dich denn so richtig auf den Punkt gebracht?
Für mich auf den Punkt gebracht hat es eigentlich meine liebe Moderatorin, Kollegin Dunja Hayali. Die twitterte einfach, wenn du morgens aufwachst und deine Timeline ist voll mit dem Hashtag 280 Zeichen, dann weißt du, dass nichts Schlimmes passiert ist und das ist doch auch mal gut.
Also Twitter hat sein Alleinstellungsmerkmal jetzt für alle aufgegeben. Von 140 auf 280 Zeichen, natürlich auch in der Medienbranche, wurde das ordentlich diskutiert. Deswegen haben wir uns das auch angeschaut hier bei einer Stunde Was mit Medien.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das Facebook Medienmagazin hier bei Deutschlandfunk Nova.
Dieser Test sorgte vor einigen Wochen für eine emotionale Debatte, nicht nur in der Medienszene, in der Slowakei, Sri Lanka, Serbien, Bolivien, Guatemala und Kambodscha. In all diesen Ländern, da startete Facebook einen Test und nahm die Inhalte von Medien und auch anderen Seitenbetreibern aus dem Newsfeed raus.
Das war ganz interessant, was da passiert ist. Die Facebook-Nutzer dieser Länder bekamen stattdessen nur Inhalte von Freunden angezeigt. Die Inhalte der Medien landeten im neuen Entdecker-Feed. Den gibt es in Deutschland bisher optional.
Die Medien in den betroffenen Ländern, die berichteten von massiven Reichweiten und Interaktionsverlusten. Es folgte dann eine weltweite emotionale Debatte, inwieweit Facebook jetzt künftig die Medien von ihren Nutzern abschneiden würde und ob das soziale Netzwerk dies überhaupt dürfe.
Ja, und diese Intensität von der Debatte, ich glaube, die hat Facebook auch selber überrascht, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Adam Mosseri, der ist bei Facebook für den Newsfeed zuständig, der beeilte sich schnell nochmal was hinterher zu bloggen und hat darin bestätigt, dass es derzeit keine Pläne gäbe, diesen Test weltweit umzusetzen. Bisher messe man nur das Verhalten der Nutzer in diesen Ländern. Mittlerweile ist ja die Aufregung verflogen. Und mit etwas Abstand, da fragen wir uns heute Abend einmal, was steckt eigentlich genau hinter dieser Aufregung? Und sollten wir nicht auch mal über die Abhängigkeit der Medien von Facebook reden?
Das machen wir, und wir haben uns viele Artikel und Diskussionsbeiträge in den letzten zwei Wochen angesehen, und eins können wir ausmachen: Hinter der Aufregung stecken doch auch einige schlechte Erfahrungen von vielen Seitenbetreibern. Sie beobachten, dass ihre Postings mittlerweile deutlich weniger Menschen erreichen als bisher. Da löst das Stichwort Reichweitenverluste natürlich Alarmglocken aus. Was sagt Facebook denn jetzt dazu?
Ja, lass uns nochmal auf das Blogposting von Adam Mosseri anschauen. Jüngste Tests genauer erklärt, heißt es da so ein bisschen in der Überschrift, und im ersten Satz: There have been a number of reports about a test we are running in Sri Lanka, Bolivia, Slovakia, Serbia, Guatemala and Cambodia. Und mal übersetzt vom Corporate-Sprech, uns brennt die Hütte, glaube ich, kann man das so übersetzen. Ja. Aber die Argumentationskette ist so: Facebook höre immer auf Nutzerfeedback. Die Nutzer sagen, sie wollen lieber Posts von Freunden und Familien sehen. Und deswegen jetzt dieser Test, dass man das mal ausprobiert. Und das Ziel, wenn die Feeds getrennt sind, ob die Nutzer das bevorzugen, wird genau angeschaut. Weiter Zitat: Es gibt derzeit keinen Test oder keinen Plan, das Feature in andere Länder oder auszurollen, oder dass Seitenbetreiber für ihre Beiträge im Newsfeed Geld bezahlen müssen.
Aber genau das ist ja einer der Vorwürfe, den man doch relativ häufig hört. Facebook will doch eben doch nur noch mehr Geld. Und wir wollen deswegen heute Abend mal drei Dinge diskutieren. Erstens, wie funktioniert eigentlich der ominöse Newsfeed? Zweitens, wie verändert sich Facebook auch? Und drittens, was sollten wir über die Abhängigkeit der Medien von Facebook im Kopf behalten? Daniel, lass uns doch mal als erstes das mit dem Newsfeed erklären. Das ist ja doch für viele eine Blackbox, kann man sagen, oder?
Und was hast du denn so für eine Vorstellung, Herr Pähler, wie dieser Newsfeed funktioniert?
Also vereinfacht gesagt, glaube ich, da sitzt ein Facebook-Algorithmus, der guckt vielleicht so ein bisschen, wie geht das sozusagen bei den Followern der Seite, wie liken die das, wie viel Interaktion kommt da zusammen, wird es geteilt, wenn es geteilt wird von mehreren, dann glaubt der Algorithmus, das ist wichtig, verteilt es noch mehr weiter, dann so stelle ich mir das vor.
Ja.
Oder aber der Algorithmus denkt, der Fiene, der liked immer die Sachen vom Pähler nicht, die kriegt er gar nicht zu sehen. Oder so.
Super, Herr Pähler.
Ist das so in etwa richtig?
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so. Und Facebook erklärt das in letzter Zeit den News-Publishern, also Medienleuten, auch viel intensiver, damit sie auch besser auch mit ihren Seiten dort veröffentlichen können, sagt zumindest Facebook. Und vielleicht sollten wir auch mal in dieser ganzen Debatte mal so nochmal so drei Begriffe auseinanderhalten. Ja. Also ich glaube, das ist nämlich in dieser Aufregung immer wieder durcheinander gekommen, nämlich der Unterschied zwischen Reichweite und Traffic. Beim Traffic spricht man meistens dann davon, wenn es darum geht zu messen, wie viele Besucher eigentlich von Facebook dann in das eigene Medienangebot kommen. Mhm. Und das ist halt für viele Webseiten, für viele Nachrichtenwebseiten zum Beispiel, eine sehr, sehr relevante Größe, damit man halt auch dann auf der eigenen Seite durch eigene Werbebanner dann auch diese Nutzer der Inhalte dann monetarisieren kann, indem man ihnen eigene Werbung zeigt. Deswegen ist Traffic da extrem wichtig.
Okay. Aber Reichweite ist erstmal nur das, was innerhalb der Facebook sozusagen Umgebung passiert. Wie weit sich ein Post verbreitet.
Ja, aber angenommen, die Herr Pähler Fanseite hat 10.000 Fans und du postest jetzt etwas und das erreicht 5.000 Kontakte. Dann liegt deine organische Reichweite bei 50%.
Das ist, glaube ich, gar nicht so ein schlechter Wert, oder?
Das ist ein sehr guter Wert. Es gibt aber auch viele Medienseiten, die auch so solche Reichweiten, gerade wenn sie nicht zu groß sind, auch tatsächlich erreichen. Aber viele beobachten eben, dass diese organische Reichweite mittlerweile zurückgeht. Und der dritte Begriff, das sind Interaktionen. Also wenn man guckt, wie erfolgreich sind Medien, dann müsste man mal die Interaktion, das ist dann alles zusammengezählt. Ja, also wie viele haben einen Artikel geteilt, die Kommentare, also alles das, was du gerade geschrieben hast, wie viele Reactions wurden dann auch genutzt. So, also okay. Das erstmal die Begriffe.
Aber wie genau das natürlich sozusagen gewichtet wird, das weiß man so richtig nicht. Da muss man auch so ein bisschen rumprobieren, ne?
Ja, genau. Mhm. Und es geht auch nicht nur um die Interaktion, sondern du kannst dir das mal so vorstellen, das ist so, wenn wir beide jetzt in unsere Kantine gehen hier bei Deutschlandfunk Nova.
Sehr gute Kantine übrigens.
In die Sendepause, ja. Mhm. Das ist so dieser Entscheidungsprozess, wie was wird dir im Feed gezeigt, ist so wie, was kommt denn heute auf den Tisch? Mhm. Da gibt es so vier Bereiche, die da wichtig sind. Zum Beispiel, der erste Bereich ist das Inventar. Also das, was auf dem Menü steht. Ja?
Ja.
Aber das ist das Erste, wenn du in die Kantine gehst, das guckst du dir erstmal an.
Okay.
So, der zweite Bereich, das sind äußere Signale. Wie zum Beispiel, gehen wir da beide morgens rein, gehen wir mittags rein oder gehen wir abends rein? Also ist es dann Zeit eher fürs Frühstück, Mittagessen, Abendessen, noch ein kurzer Snack oder so. Das spielt natürlich dann in deine Auswahl auch rein. Und dann gibt es noch so ein, wenn dann jetzt dieser Algorithmus überlegt, ja, was schlagen wir mal dem Pähler vor zu essen, da weiß man jetzt zum Beispiel, okay, es ist Mittagszeit, also möchtest du eher wahrscheinlich einer der Menüs haben, dann wird versucht, eine Vorhersage zu treffen, nämlich zum Beispiel, ob du Fisch magst.
Okay, ja? Mag ich, also würde ich das vorgeschlagen bekommen.
Ja, genau. Und dann wird quasi für alles das, wo das Inventar und auch die Signale passen, versucht, eine Vorhersage zu treffen und daraus ergibt sich dann aus all diesen ganzen Komponenten ein Score. Mhm. Und da, wo der Score am höchsten ist oder der Reihenfolge sortiert, werden dir dann die Menüs dann gezeigt. Und genauso funktioniert das auch im Newsfeed. Also dort das Inventar, was das ganze Menü, ja, das ist das eigentlich, was die ganzen Stories von Freunden oder auch die Inhalte, die von den Publishern oder von anderen Seitenbetreibern, die du geliked
hast, das sozusagen. Angebot,
genau. So, und dann die Signale. Wer hat die Geschichte eigentlich gepostet? So ein bisschen, das sind dann ganz unterschiedliche Faktoren. So genau erklärt Facebook das nicht, aber das kann zum Beispiel was damit zu tun haben, wie du auch schon so sagtest, mit wem hast du interagiert oder in der Vergangenheit oder wo bist du gerade oder welche Tageszeit ist gerade. All das hat was damit zu tun. Und dann, das ist auch, darf man auch nicht vergessen, bei der Prediction, also bei der Vorhersage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person die Geschichte kommentiert? Und das ist so eine subjektive Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich habe zum Beispiel, dass zwar einzelne Postings von einer Seite weniger ausgespielt werden, aber der Traffic trotzdem gleich groß ist. Und meine These ist, ich habe das jetzt nicht noch irgendwo mal nachlesen können in so einem Blogpost oder einer Erklärung von Facebook, ist, dass sie halt diese Vorhersage besser geworden ist. Das heißt, sie zeigen Postings zwar weniger Leuten, aber
die interessieren sich mehr dafür.
Richtig, so, ne? Und deswegen ist das so eine Beobachtung, die ich mache. Aber es gibt, glaube ich, auch andere Medienseiten, die machen andere Beobachtungen. Aber wenn man das dann, glaube ich, ganz gut postet, dann hilft das auf jeden Fall. Naja, und den Treffer gibt es dann auch. Das heißt, jedes Posting, was dann in dem Menü ist, bekommt dann so einen Score, wo diese ganzen Werte zusammengeschaut werden. Also da erklärt das dann auch Facebook, da wird sich die Klickwahrscheinlichkeit angeschaut, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nutzer mit der Story Zeit verbringt, dass er diese kommentiert und taugt. Aber es gibt auch Negativwahrscheinlichkeiten, wo man sich seinen Score kaputt machen kann, wie zum Beispiel, ob es sich um Clickbait handelt oder dass das nicht informativ ist. Und das finde ich schon ziemlich interessant eigentlich.
Das ist also jetzt, habe ich jetzt verstanden.
Das war jetzt mal mega komplex,
einfach,
ne?
Natürlich, ne? Aber ich meine, so richtig entschlüsselt hat das ja, glaube ich, auch noch niemand, oder? Kann man ja auch nicht, will Facebook ja auch nicht. Wäre ja schön blöd, wenn sie sich da sozusagen so in die Karten gucken können. Aber das ist natürlich ungemein anstrengend als Publisher. Ich muss ja ständig eigentlich im Blick behalten, wie entwickelt sich auch dieser Newsfeed und auch der Algorithmus, der dahinter ist weiter. Also was gestern noch irgendwie sozusagen hohe Reichweiten und dann vielleicht davon ausgehend auch hohen Traffic erzielt hat, ist vielleicht heute schon gar nicht mehr so, ne?
Oh ja, ich glaube, Herr Pähler, das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir jetzt darüber diskutieren, wie eigentlich die Reichweiten sich entwickeln oder auch diese ganze Problematik, dass man sich da auch immer so ein bisschen anpassen muss. Aber das sollten wir gleich nochmal vertiefen. Das war jetzt erstmal so der Blick, wie der Newsfeed funktioniert.
Also wenn du sagst, wir sollen das gleich vertiefen, dann tun wir das natürlich auch. Und wo tun wir das? Hier bei Was mit Medien?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Wir führen heute Abend eine wichtige Diskussion. Es geht um die Abhängigkeit der Medien von Facebook. Die wollen wir heute einmal mit euch gemeinsam einordnen.
Gesprochen haben wir schon über einen Test in 6 Ländern, der für viel Aufsehen sorgte und auch darüber, wie der Newsfeed funktioniert. Doch bleibt der Newsfeed eigentlich so, wie wir ihn jetzt in den letzten Monaten und Jahren kannten? Und in welche Richtung könnte sich Facebook eigentlich bewegen?
Darüber reden wir jetzt mit Martin Giesler. Er betreibt das Social Media Watch Blog und ist jetzt live bei Was mit Medien. Guten Abend, Martin.
Moin.
Ja, Facebook hat ja in 6 kleineren Ländern die Inhalte von Seitenbetreibern aus dem Newsfeed genommen und in den Explorer-Feed gepackt. Viele Nachrichtenseiten beklagten in diesen Ländern einen Reichweitenverlust auf Facebook. Da gab es ja eine große Aufregung in der Branche. Kannst du die nachvollziehen?
Ich kann die sehr gut nachvollziehen. Ich sehe, dass viele Kollegen jetzt tatsächlich richtige, ja, Ängste wahrscheinlich hatten, was da künftig auf sie zukommt, dass sie wahrscheinlich sehr viel weniger Sichtbarkeit bekommen, weniger Reichweite und dann tatsächlich unter Umständen auch tatsächlich weniger Traffic. Das wurde ja eben schon ganz gut angesprochen und unterschieden. Sehe aber ehrlich gesagt das mit einem gewissen Schmunzeln, weil ich mir so ein bisschen die Frage stelle, ja, das wäre schön und gut, dass diese Ängste jetzt da irgendwie um sich greifen. Aber ganz im Ernst, bislang haben die Medien sich da ziemlich parasitär verhalten, weil ich weiß gar nicht so richtig, ob die Nutzer wirklich die Medien da so wollen, ob Facebook die Medien da so richtig will. Und von daher, ja, diese Ängste sehe ich, aber ich weiß nicht so ganz, ob sie wirklich berechtigt sind.
Was meinst du denn zu dem Vorwurf, den man ja auch hört in dem Zusammenhang, Facebook will die Medien abstrafen oder sogar verbannen von Facebook?
Naja, ich glaube, dass Facebook schon ein Interesse daran hat, dass sie weiter gute Partnerschaften pflegen mit etablierten traditionellen Medienangeboten, weil sie natürlich auch auf die starken Inhalte angewiesen sind, die diese Medienangebote halt auf Facebook dann auch mitbringen, also vor allem natürlich jetzt aktuell in Form von Videos etc. Aber ich glaube gleichwohl, dass tatsächlich Facebook sich in allererster Linie als Plattform für reguläre Nutzer versteht und das Hauptinteresse von Facebook wirklich darin besteht, eben genau diese regulären Nutzer zu halten und sie zu aktivieren, sie zu ermutigen, sozusagen wieder mehr und aktiver auf der Plattform auch teilzunehmen.
Vielleicht müssen wir das auch so mal so ein bisschen auftrennen. Also einmal die Aufregung um den Test, was da bei Facebook hinter den Kulissen passiert. Und dann auf der anderen Seite dieses Unwohlsein vieler Seitenbetreiber, weil sie einfach feststellen, dass Reichweite einzelner Postings deutlich zurückgehen, wenn sie einfach so posten wie bisher. Hat das einfach damit zu tun, dass man nicht unbedingt die eigene Posting-Strategie angepasst hat? Oder welche Ursachen vermutest du jetzt in dieser Debatte?
Naja, zunächst einmal hat Facebook ja tatsächlich in den letzten Monaten ziemlich deutlich gemacht, dass sie extrem Wert darauf legen, dass man Inhalte postet, die auf Facebook selber funktionieren müssen. Deswegen haben sie, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle via Algorithmus dafür gesorgt, dass zum Beispiel Videos bei den Nutzern halt prioritär ausgespielt werden, weil das eben ein Stück Inhalt ist, den man auf Facebook direkt konsumieren kann und sich nirgendwo hinklicken muss. Bedeutet also, wenn Seitenbetreiber, traditionelle Medienanbieter, die auf Facebook sich tummeln, eben kein Video in etwa parat haben, könnten sie schon mal schlechter abschneiden. Also das heißt, eine Posting-Strategie, ja, vielleicht konnten sie sozusagen auch aus dem, wie die Redaktion besetzt ist etc., nicht eben mal umschwenken, so wie Facebook sich das gerne vorstellt. Gleichwohl glaube ich aber ehrlich gesagt auch, dass Facebook einfach wirklich ein riesengroßes Interesse daran hat, die regulären Nutzer mit guten Inhalten zu versorgen, unabhängig davon, was jetzt gerade die Medienanbieter für Nöte haben.
Was glaubst du denn in dem Zusammenhang, wie könnte es mit dem Newsfeed weitergehen?
Also ich kann mir ehrlich gesagt sehr gut vorstellen, dass Facebook sich künftig ganz genau anschauen wird, was Nutzer mit eben diesen traditionellen Medienangeboten auf Facebook machen und es sich durchaus anbieten könnte, einen tatsächlich separaten Platz für eben diese Medienangebote zu haben. Es ist ja nicht gesagt, dass eben diese, was weiß ich, ein schönes Video dann von Spiegel Online nicht auch in einem regulären Newsfeed mit auftaucht, wenn eben tatsächlich mein Kumpel, meine Bekannte, wie auch immer, dieses Video mit mir teilen möchte. Aber das ist eben analog zu dem, wie es auch bei Snapchat funktioniert, dass es da sozusagen einen separaten Ort für Medienangebote gibt.
Wenn man sich das mal so auch anschaut, in den letzten Jahren war ja der Newsfeed auch immer so das Zentrum von Facebook. Glaubst du, dass das immer so bleibt?
Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil Facebook ist jetzt die letzten, also Facebook sieht, glaube ich, schon seit ein paar Jahren, dass die Nutzer tatsächlich immer weniger im Newsfeed so agieren, wie es eigentlich mal konzipiert war, nämlich dass da ganz fröhlich gepostet wird, dass sich da mitgeteilt wird, dass da mit Bekannten, Verwandten kommuniziert wird. Das passiert weniger. Nutzer sind ein Stück weit passiver geworden, sie konsumieren mehr. Das hat auch wirklich was mit dem Überangebot von tatsächlich von professionellen Medieninhalten eben dort auf Facebook zu tun. Und ich glaube, dass Facebook schon aktuell versucht, sich ein Stück weit eben von diesem universellen Newsfeed, der es irgendwie allen recht machen soll, zu verabschieden, indem sie halt irgendwie mehr Wert darauf legen, dass man in Gruppen interagiert, dass sie wahnsinnig viel auch ein Augenmerk auf Features innerhalb der Messenger Wert legen, also egal ob bei WhatsApp oder eben auch auf dem hauseigenen Messenger, und dass sie tatsächlich auch eigentlich sich sehr genau anschauen, was sie mit dem ganzen Thema Video machen können. Also wir sehen das in der App, da gibt es schon tatsächlich einen dezidierten Button sozusagen, über den man dann auf den Videobereich kommt, wo man eben nicht mehr alles angezeigt bekommt, sondern nur noch Videos zu sehen bekommt. Auf Facebook Watch wurde jüngst gelauncht, wo man tatsächlich originär für Facebook produzierte Videoinhalte sich anschauen kann. Also dieses Herzstück Newsfeed ist im Begriff, nicht sich vielleicht komplett aufzulösen, aber umgedeutet zu werden und eben nicht mehr dazu da, wirklich allen gerecht zu werden.
Dann lass uns doch nochmal vertiefen, was du auch gerade schon angedeutet hast. Was ist denn für Facebook eigentlich so die Entscheidungsgrundlage auch bei ihren ganzen Tests? Die sagen ja immer so schön, der beste Content, der setzt sich durch, und da steht natürlich auch dahinter, dass sie eben die Verweildauer maximieren wollen, damit sie mehr Geld einnehmen. Ist das denn wirklich so simpel?
Na gut, da steckt man am Ende nicht drin, und man kann natürlich irgendwie diesen ganzen schönen PR-Sprech erstmal so hinnehmen. Also schwierige Frage. Wenn wir uns zum Beispiel vor Augen führen, dass Facebook ja irgendwie auch in den vergangenen Monaten, vielleicht seit ein, zwei Jahren jetzt auch fast, zum Beispiel diesem Thema Clickbait irgendwie riesengroß den Kampf angesagt hat, dann haben sie das ja aus einer bewussten Entscheidung herausgetan. Sie möchten dem User sozusagen eben diesen Clickbait nicht an die Hand geben. Sie möchten nicht, dass das auf der Plattform stattfindet. Nun gibt es aber Studien und auch interessante Artikel, zum Beispiel von ehemaligen Mitarbeitern von Upworthy, einem Medienmagazin, das damals massiv darunter gelitten hat, dass Facebook sich halt entschieden hatte, Clickbait zu bekämpfen, die gesagt haben, na Moment mal, bei uns war die Verweildauer riesengroß auf den Seiten und die Nutzer haben eben das gar nicht als Clickbait empfunden. Gleichwohl hat Facebook aber gesagt, nee, das beschneiden wir jetzt, haben also eine aktive Entscheidung darüber getroffen, in Form des Newsfeed-Chefs, in Form von Mark Zuckerberg, die sich dafür ausgesprochen haben, das sind Inhalte, die Nutzer bei uns nicht sehen sollen. Also ob da wirklich immer alles so in Form des, beziehungsweise immer die oberste Prämisse ist, wir entscheiden streng nach den Zahlen, oder ob es nicht manchmal dann auch doch so ist, dass sich einzelne Herren und Damen, die nun mal die mit zu den mächtigsten Medienmenschen dieser Welt gehören, hinsetzen und sagen, diese Inhalte wollen wir jetzt unserem Nutzer geben und die eben nicht, sehe ich kritisch. So, also ich glaube, da ist auch letzteres durchaus häufiger mal der Fall.
Das heißt, wie siehst du denn die Abhängigkeit der Medien von Facebook?
Ja, grandios. Also ich meine, das ist auch wirklich, aus einer Business-Perspektive heraus, habe ich da allergrößten Respekt vor Facebook, wie sie es geschafft haben, die Medien über Jahre sozusagen auch auf die Plattform einzuladen, zu ködern und mit ihnen irgendwie zu suggerieren, ja, wenn man das Publikum erreichen möchte heutzutage, dann muss man natürlich bei uns mit präsent sein. Diese ganze Story hat sich ja über Jahre aufgebaut und haben die Medienmacher, die letztlich auch einzelne junge Kollegen, die irgendwie wahnsinnig Bock darauf hatten, jetzt auf Social Media zu agieren, haben diese ganze Geschichte mitgetragen, haben diese Geschichte auch mit in die Medienhäuser hineingetragen. Und heutzutage ist es halt so, dass wir jetzt echt eine große Abhängigkeit, gerade mit Blick auf Traffic, tatsächlich bei den einzelnen Medienhäusern sehen, dass ganze Redaktionen umgebaut werden, weil sich der Facebook-Algorithmus ändert. Also wir hatten eben schon das Beispiel Video. Da werden Leute reihenweise entlassen, die früher geschrieben haben, und jetzt werden neue Leute eingestellt, die Video machen, vielleicht ein paar weniger, wer weiß. Also die Abhängigkeit ist enorm, und ich glaube, jede Medienseite, jeder Medienanbieter ist gut beraten, sich immer ganz genau anzuschauen, wo kann man mitgehen, wo profitiert man wirklich und was kann man auch tatsächlich mal sein lassen und wo kann man sich mal ein Stück weit wieder mehr zurückziehen und versuchen, andere Wege zu gehen.
Lass uns aber nochmal die andere Seite anschauen. Kann Facebook sich überhaupt erlauben, denn so auch, sage ich, diese Macht voll auszuspielen? Schon allein, wenn man sich mal vielleicht so einen politischen, aber auch medialen Druck vorstellt, den es dann geben könnte.
Macht mit Blick auf? Macht mit Blick auf...
zum Beispiel, wenn Sie jetzt sagen würden, wir packen euch jetzt wirklich mal ganz, ganz in die Ecke, sodass denn eure bisherigen Erfolge, wie zum Beispiel Traffic, den die dann ja indirekt monetarisieren können, dann nicht mehr zum Tragen kommt von heute auf morgen.
Also ich glaube, dass Facebook das sehr wohl kann. Also ich glaube, Facebook ist maximal am Erfolg des eigenen Geschäfts interessiert und solange die Nutzer sozusagen Facebook nicht aufzeigen, hey, da fehlt uns aber was und wir haben das so gerne Nachrichten bei uns gelesen und alle Studien zeigen eben genau das Gegenteil, dass News halt eigentlich eher ein nettes Add-on sind, etwas, worüber die Nutzer bei ihrem regulären Facebook-Besuch stolpern und nichts ist, warum sie originär Facebook aufmachen und sagen, oh, jetzt will ich aber mal gucken, was in den Nachrichten kommt, sondern das ist immer ein nettes Beiwerk. Und solange die Nutzer sozusagen nicht signalisieren, hey, wir wollen jetzt aber unbedingt auch da weiterhin irgendwie, keine Ahnung, die Seite der New York Times oder was mit Medien abonnieren können, wird Facebook, glaube ich, Wege und Mittel finden, weiter Kooperationen mit Medienhäusern anzugehen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht am Ende entscheidend sein wird, sondern dass Facebook immer gucken muss, dass sie den 1,9 oder 2 Milliarden Nutzern, wie viel es mittlerweile sind, gerecht werden und nicht den Medienhäusern gerecht werden.
Sagt Martin Giesler. Mehr Analysen von ihm gibt's im Social Media Watch Blog. Check dazu socialmediawatchblog.de.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Was mit Medien? Das abhängige Medienmagazin.
Wovon denn genau abhängig?
Tja, das fragst du mich.
Ja.
Weißt du, wer so besonders abhängig von Facebook ist?
Nee.
Wir Deutschen. Ich hab
ja?
Jetzt
mehr noch, ja.
Im Silicon Valley sind gerade ein paar deutsche Journalisten oder Social Media Kollegen unterwegs, die auch unter anderem bei Facebook sind. Und die haben es gibt bei Facebook im Headquarter im Silicon Valley in Menlo Park so eine Video-Wall, wo man so Länder auswählen kann, um zu sehen, wie aktiv dort die Nutzer sind. Mhm. Und da ist mir was Interessantes aufgefallen. Also schon immer war es so, von den Nutzern in Deutschland, bisher kannte man so die Zahl, dass 72% der Nutzer in Deutschland Facebook täglich nutzen.
Mhm.
Der weltweite Wert liegt nur bei 55%. Also wir gehören zu den Weltmeistern in der Nutzung. Und diese Zahl, die haben nämlich die tägliche Nutzung dort angegeben, ich habe das schnell umgerechnet, die ist gestiegen auf 77%. Das ist so krass. Also 77%, also die haben irgendwie das auf eine Instagram-Story dann ein Foto gepackt, habe ich schnell umgerechnet. 77%, das fand ich schon beeindruckend.
Das ist ja schon krass.
Also wir kritisieren Facebook wie die Weltmeister, nutzen es wie die Weltmeister.
Ja, das ist aber auch ein bisschen typisch deutsch, glaube ich.
Ja, ja.
Oder? Meckern und skeptisch sein, aber eigentlich doch es geil finden. Das ist ein bisschen wie mit den SUVs. Die sind auch blöd.
Naja, egal. Ob das wirklich so geil ist. Herr Peller, was nimmst du aus dieser Diskussion mit?
Ach, ich nehme auf jeden Fall, das finde ich doch wichtig, Martin hat es davon auch nochmal gesagt, wenn man jetzt Medienmacher ist, Publisher, Facebook ist wichtig, okay, man sollte sich aber echt bewusst machen, glaube ich, dass man sich da nicht so komplett von abhängig macht, wo wir gerade über Abhängigkeit sprechen, also und sich so komplett drauf ausrichtet, sondern irgendwie auch noch ein Stück weit mal rechts und links gucken. Also das finde ich, glaube ich, ist schon enorm wichtig.
Absolut. Also vor allen Dingen viele, die ja jetzt auch im Social Traffic, wie man das auch so schön nennt, aufgebaut haben, die waren ja vorher auch sehr stark vom Google Traffic abhängig, ne?
Ja.
Also und haben sich da jetzt ein weiteres Spielfeld aufgebaut. Das darf man ja auch nicht vergessen. Was ich, glaube ich, wichtig finde, ich glaube, die Diskussion ist auch deswegen schwierig, weil viele mit sehr unterschiedlichen Interessen unterwegs sind. Also eine Firma ist mit einem anderen Interesse unterwegs, wie zum Beispiel ein Medium und eine große Redaktion anders als eine kleine Redaktion. Mhm. Und jemand, der als Selbstständiger unterwegs ist, hat dann nochmal ganz andere Vorstellungen. Und ich sehe auch, dass es anstrengender geworden ist, Facebook-Seiten zu betreuen. Also man muss viel mehr reinpowern, um die gleiche oder gar bessere Ergebnisse zu finden. Und das ist, glaube ich, macht es vor allen Dingen auch für kleinere Seitenbetreiber echt schwierig. So, wenn man sich das anschaut.
Ja, allein schon so, sag ich mal, weil die A mitkriegen müssen, wohin entwickelt sich das ganze Thema, der Algorithmus, der Newsfeed. Dann müssen die aber auch die Manpower haben, die Kompetenzen. Das ist nicht so einfach.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Und ich glaube, so zum Thema Abhängigkeit, man muss halt immer einfach wissen, es ist halt ein Unternehmen. Es ist kein Altruismus, warum sie mit Medien zusammenarbeiten. Es sind, die Intensität wird einfach durch wirtschaftliche Interessen bestimmt. So, also würde ich ganz nüchtern sehen.
Ja.
Und wie das auch immer so mit Werkzeugen ist, kommt auf den richtigen Einsatz an Und bei Facebook wandelt sich das Werkzeug halt ständig.
Gehört einfach, glaube ich, dazu, seitdem es Facebook gibt, ne, dieser Wandel. Was man ja schon sagen kann, da kann man natürlich drüber diskutieren, wie altruistisch oder wie wirtschaftlich gedacht ist das möglicherweise. Facebook macht auf jeden Fall ja doch auch einiges für die Medien. Vor ein paar Tagen, da sind ja auch die Publisher-Guidelines rausgekommen mit eben vielen Tipps für Journalisten, wie sie quasi Facebook optimiert arbeiten können. Facebook testet gleichzeitig auch mit verschiedenen Medienmarken, wie Abos abgeschlossen werden können. Also das große Thema, wie monetarisiere ich auch über Facebook mein Geschäftsmodell. Ja, und Thema Instant Articles. Da gibt es seit dieser Woche auch noch die Möglichkeit, im Backend von Facebook verschiedene Einstellungen so rund um die Monetarisierung auch eben noch besser nachzujustieren. Vorher musste man extra in den Quellcode, also nochmal aufwendiger. Also Facebook tut da schon einiges, aber das hast du gerade nochmal gesagt, Martin hat es vorhin gesagt, da stehen, glaube ich, am Ende doch auch immer die Denkweise hinter, dass es auch gut für Facebook ist, wenn es gut für die Medien ist, ja, glaube ich.
Absolut. Herr Peller, lass uns jetzt aus Facebook ausloggen.
Ja.
Spielen wir eine Runde.
Okay.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Ich glaube, jeder schafft noch eine Frage.
Ja.
Also das fände ich gut. Willst du anfangen?
Ich frage dich die Frage. Und zwar möchte ich ganz kurz, weil wir schon über Facebook gesprochen haben, bei Twitter, möchte ich noch über Apple reden. Die haben gerade wieder mal eine neue Serie in Auftrag gegeben, die sie jetzt sozusagen... Ja, die sind ja, das haben sie immer schon gesagt, dass das Thema für sie auch jetzt eins wird. Und eine Serie haben sie in Auftrag gegeben. Da geht es interessanterweise um Medien. Was sind Medien? Nämlich, es spielt sozusagen in der Welt des Frühstücksfernsehens und den Leuten, die dort arbeiten.
House of Peller?
Ja, das wäre schön. Aber zwei Staffeln, 10 Folgen haben sie beauftragt. Und es sind zwei doch sehr bekannte US-amerikanische Schauspielerinnen für die Hauptrollen sozusagen schon gebucht. Man weiß noch nicht, wie die Serie heißt, aber die Schauspielerinnen sind schon gebucht. Wenn du mir eine von beiden nennst, dann gebe ich dir den Punkt.
Okay, die eine Schauspielerin ist Gwyneth Paltrow.
Nein.
Habe ich noch einen Versuch?
Ja.
Weil es sind ja auch zwei. Meryl Streep.
Nein.
Okay, weiß ich nicht.
Aber es wäre zum Beispiel Jennifer Aniston oder Reese Witherspoon. Also das wären, glaube ich, die nächsten, die du jetzt genannt hast. Ja, es ist so. Aber ich finde es irgendwie spannend. Was mit Medien bei Apple?
Ja, und ich dachte, ich nehme nochmal einen anderen Konzern bei meiner Frage. Mhm. Amazon macht ja auch einen auf Serie. Mhm. Nach Deutschland 83 kommt jetzt bei denen exklusiv Deutschland 86. Ich möchte von dir wissen, welche neue Alterszielgruppe sprechen sie jetzt an? Sie haben nämlich eine neue Alterszielgruppe für sich entdeckt beim Streamingdienst.
Wie war denn die alte? Kannst du mir helfen?
Nee, weiß ich nicht.
Dann sprechen sie jetzt die Zielgruppe an 25 bis 45.
50 plus wäre die richtige Antwort gewesen.
Ah, das ist doch fast das Gleiche.
Das war schon ganz gut. Das machen wir zur Sicherheit nächste Woche nochmal.
Ja.
Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.